willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Wir befinden uns hier im wunderbaren Bockenheim. Ich habe Besuch, mögen Sie sich einmal vorstellen.
Ja, grüß Gott, Herr Achmach, grüß Gott, liebe Zuhörer. Mein Name ist Alexander Heidenfelder von Nordea Asset Management. Es ist eine sehr große Fondsgesellschaft und Nordea als Gruppe, als Bank ist die größte Bank in den nordischen Ländern.
Also von daher ein Schwergewicht und nordische Länder hört sich ja auch immer so ein bisschen mehr nachhaltig an, wenn man ehrlich ist, als deutsche oder andere Fondsgesellschaften. Wie fühlt sich das an? Also ist es genau so, wie man sich das vorstellt, dass die alle noch nachhaltiger sind und da mehr Wert drauf legen?
Ja, das ist an die Mentalität der Skandinavier als solche, im ganz normalen Leben, aber auch im Finanzbereich wird schon seit vielen Jahren Nachhaltigkeit bei Investoren sehr stark nachgefragt. Entsprechend sind wir in unserem Angebot auch etwas der Zeit voraus und wir haben das nicht gemacht, weil es die EU vorgeschrieben hat, sondern weil wir einfach davon überzeugt sind. Ich fasse es mal kurz zusammen. Also Nachhaltigkeit und ESG liegt einfach in unserer Investment-DNA, unserer nordischen Investment-DNA. Vielleicht mal zwei, drei Aspekte dazu. Wir haben bereits 2007 den ersten nachhaltigen Fonds aufgelegt und haben damals auch schon als einer der Pioniere diese PRIs unterschrieben. Sie wissen, die Richtlinien für nachhaltiges Investment, die Bibel des nachhaltigen Investments. Wir haben bereits 2008 unsere erste Klimastrategie aufgelegt, die es heute noch gibt. Eine der führenden oder fast der größte Artikel 9 vor im Bereich für Klima und Umwelt.
Artikel 9, also jetzt müssen Sie vielleicht dem Hörer mal so ein bisschen helfen. Was sagt so ein Artikel 9 vor aus?
Ja, die EU hat sich ja Gedanken gemacht, wie es dem Berater, aber auch dem Kunden als Investor leichter gemacht werden kann, zu erkennen, ob ein Fonds wirklich nachhaltig ist oder nicht nachhaltig ist, weil die Definition beim Fonds sehr verschwommen. Und ein Artikel 9 Fonds ist immer ein Fonds, der wirklich nachhaltige Ziele hat. Das heißt, er investiert in Unternehmen, wenn es ein Aktienfonds ist, die wirklich einen positiven Beitrag leisten zum Thema Umwelt oder zum Thema Soziales.
Das heißt, am langen Ende kann man also an diesem Artikel, der davor steht, dann erkennen, ob das eher ein ich lege nur Dinge offen oder ob das jemand ist, der wirklich den Willen hat, etwas besser zu machen.
Ja, bei Artikel 9 Fonds kann man davon ausgehen, weil das ist genau vorgeschrieben, wann ein Fonds Artikel 9 sein darf. Das sind immer nachhaltige Fonds, auch per Definition. Es gibt in Artikel 9 noch andere Artikel. Es gibt in Artikel 6, das sind also Fonds, die keine nachhaltigen Ziele haben. Die müssen jetzt nicht schlechter sein in Bezug auf ihre Performance, aber das Thema Nachhaltigkeit spielt eben keine Rolle. Und zwischen 6 und 9 liegt der Artikel 8. Das sind Fonds, die nachhaltige Tendenzen haben und da gibt es so eine große Bandbreite. Dass der Gesetzgeber auch gesagt hat, Artikel 8 Fonds allein reicht nicht aus, um nach der neuen Verordnung, die ja seit heute gilt, 2. August gilt, wenn es um Nachhaltigkeitspräferenzen geht, man muss Artikel 8 sein plus noch etwas hinzuleisten und entweder man hat wirklich ein Mindestmaß an nachhaltigen Investments, was die EU auch klar definiert hat, oder man investiert in Unternehmen zum Mindestanteil, die eben dieser EU-Taxonomie entsprechen. Also die EU hat festgelegt, welche Geschäftstätigkeiten, also Wirtschaftsaktivitäten und Unternehmen sind nachhaltig. Und oder aber man ist Artikel 8 und berücksichtigt die sogenannten PAIs. Das sind also die Risiken, die man ausweisen muss als Fondsgesellschaft, ob als Investment das Unternehmen Risiken hat auf Umwelt oder auf Soziales.
Okay, also von daher ein ganzer Wust an Regularien, die aber den Zweck haben, einfach mehr Transparenz in den Markt reinzubringen, auch mehr Struktur, mehr Klarheit dann für den Kunden. Jetzt wollen wir natürlich vor allen Dingen über Nordea an sich sprechen und über das, was Nordea auch ausmacht. Wenn Sie jetzt schon so lange dabei sind, was sind denn so die Dinge, die dann vielleicht auch der Unterschied sind zwischen denen, die jetzt gerade erst angefangen haben, sich mit Nachhaltigkeit zu befassen und so einem Fonds, der das vielleicht eher so in der DNA auch mit drin hat als nordischer Fonds.
Ich denke, wenn man sich als Kunde fragt oder auch als Berater, welche Fonds sind jetzt wirklich nachhaltig, authentisch, das Thema Greenwashing spielt ja hier im deutschen Markt leider auch momentan ein bisschen eine Rolle, auf was kann ich denn schauen, um einigermaßen sicher zu sein, neben diesen Artikeln 8 und 9, ob das wirklich nachhaltig ist, sind für mich mindestens 3 Komponenten wichtig. Man sollte schauen, wie lange der Fondsanbieter schon nachhaltige Investments anbietet. Wenn er das erst vor 1-2 Jahren angefangen hat, dann ist es wahrscheinlich eher im Zuge der EU-Taxonomie, der Regulatoren gekommen. Dann frage ich mich immer, wie kann man das alles so schnell umsetzen? Weil um zu bewerten, ob Unternehmen nachhaltig ist, ist sehr komplex. Wir haben, wie gesagt, seit bereits 2007 nachhaltige Investments. Wir haben ein großes Team bei uns sitzen von ESG-Experten, die praktisch Unternehmen analysieren und bewerten, ob sie wirklich nachhaltig sind, nach unseren Kriterien. Das Team wurde 2009 bereits gegründet, da hat noch kein Mensch von ESG gesprochen. Mittlerweile sind wir bei über 30 Kollegen, weil das Thema ist sehr komplex. Also man sollte darauf achten, wie lange bietet der Anbieter schon nachhaltige Lösungen an? Hat er ein eigenes ESG-Team? Kann er wirklich es leisten, Unternehmen nach Nachhaltigkeit zu bewerten? Und das Dritte ist, gibt es einen ESG-Prozess? Ja, und wenn ja, ist dieser ESG-Prozess Teil des normalen Investments beim Fonds oder ist das irgendwie so ein Overlay oder so, das ist so was Paralleles? Und bei uns ist ganz wichtig, wir haben ja dieses große ESG-Team von über 30 Personen und bei den einzelnen Investment-Teams, zum Beispiel für globale Aktien, sitzen zum Beispiel immer ein, zwei Kollegen aus dem ESG-Team in diesem Investment-Team dabei, weil das gehört zusammen. Wir machen nicht auf der einen Seite ein Fonds-Investment, wie herkömmlich, und dann parallel dazu vielleicht noch ein bisschen nachhaltig, sondern das ist integrativ. Zu jedem Zeitpunkt des Investprozesses spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Wir machen eine eigene Bewertung von C über B bis nach A. A und B-Unternehmen sind gute Unternehmen nach Nachhaltigkeitskriterien von Nordea. In die können wir investieren. Alle Unternehmen, die von uns ein C bekommen, darf der Fondsmanager gar nicht investieren. Also da achten darauf, ist eine Expertise da, ist eine Erfahrung da, sind die Ressourcen da und gibt es vielleicht auch den Nachhaltigkeitsfonds schon etwas länger als vielleicht nur ein halbes oder ein Jahr.
Jetzt ist die Meinung von so einem Fondsmanagement, was schon so lange am Markt ist, natürlich gefragt, wahrscheinlich auch von den Unternehmen an sich. Das heißt, die haben da gerne auch wahrscheinlich die Tipps dann dafür. Wie geht denn Nordea damit um? Also geht man auch auf Unternehmen zu und wird dort eben auch vielleicht mal nachgefragt, sag mal, ihr seid da in dem und dem Bereich nicht so gut. Also gibt es da so einen Prozess?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja verschiedene Ansätze, wie eine Fondsgesellschaft, sage ich mal, Nachhaltigkeit betreibt. Und ein wichtiges Element bei all unseren Fonds, nicht nur den nachhaltigen, aber extrem natürlich bei den nachhaltigen, ist das, was man heutzutage Active Ownership, also einen aktiven Anteilsinhaber, einen aktiven Aktionär nennt. Das hat zwei Komponenten. Erstens mal das Thema Voting, sprich Abstimmung auf den Jahreshauptversammlung. Das heißt, man interessiert sich schon dafür und möchte auch beeinflussen, wie sich ein Unternehmen entwickelt, weil man eben auch abstimmt. Ja? Wir haben zum Beispiel 2021 4.200 Abstimmungen gehabt. Das sind wirklich 4.200. Und das andere, was noch zu diesem Active Ownership, aktiver Aktionär gehört, ist das Thema, es heißt auf Englisch Engagement, sprich den intensiven Dialog zu so einem Unternehmen, gemeinsam auch noch besser zu werden. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch davon unabhängig einen extra Fonds lanciert, einen Climate Engagement Fund. Da geht es darum, mit den Unternehmen zu arbeiten, die willens sind und die auch die Möglichkeit haben, von den Strukturen, von der Expertise oder auch von den pekuniären Möglichkeiten besser zu werden in Bezug auf Klima und Abgase und Effizienz und das wirklich wollen. Das heißt, wir begleiten die Unternehmen, wir nehmen praktisch die, die heute noch nicht so ganz perfekt sind, die in einem klassischen Klimafonds natürlich wären und sagen, wir arbeiten mit euch, damit ihr besser werden könnt. Warum? Ganz einfach. Natürlich, wenn ich die Welt wirklich verändern möchte, eine Transition haben möchte zu einer besseren Klimalage auf der Welt, dann muss ich auch den Unternehmen helfen, die heute sagen, ich möchte mich verbessern. Ich mache zwei Beispiele. Wir werden auch in 10, 15, 20 Jahren Stahl und Beton brauchen. Aber in dem Segment wird sehr viel Energie gebraucht. Wenn Unternehmen aus dem Bereich Beton oder Stahl sagen, ja, ich möchte mit euch einen Fahrplan abgehen, ich möchte meine Energieeffizienz steigern, ich möchte weniger Energie verbrauchen, sauber Energie verbrauchen, dann helfen wir den Unternehmen. Und all diese Unternehmen sind in diesem neuen Climate Engagement Fund zum Beispiel.
Also von daher geht es über das hinaus, was man so als Ausschlüsse bezeichnet und rein in eine positivere Zukunft und dieser Prozess, diese Handreichung an die Unternehmen auf dem Weg zum Besserwerden, zum Turnaround-Prozess, wie man es ja heutzutage sagt, wird begleitet von Nordea dann entsprechend. Finde ich sehr, sehr spannend. Wie lange ist es denn auch schon in Deutschland so? Ich meine, wenn Sie jetzt sagen, das ist die größte nordische Bank, also sind die auch schon ewige Zeiten jetzt hier im deutschen Markt oder sind die jetzt gerade das Neue?
Also wir sind seit über einem Vierteljahrhundert im deutschen Markt aktiv und sind auch heute eine der 10 größten Fondsgesellschaften, die hier in Deutschland eben ihre Publikumslose auch ertreiben. Ja.
Also von daher auch kein Neuling in dem Bereich. Das ist also umso spannender natürlich, wo man eben sagen muss, wir haben jetzt ja Umbruchzeiten, also viele Sachen werden, haben wir vorhin schon gehört, von der EU-Taxonomie dann entsprechend gemacht. Was sind denn, wir haben jetzt ja vorhin auch über Themenfonds gesprochen, was sind denn so die aktuellen Themen, die bei Nordea dann auch gerne gespielt werden? Also ich meine, das ist ja, geht ja über das Thema Klima eher hinaus. Was sind denn noch so Themen, die jetzt aktuell diskutiert werden?
Also ist natürlich zum einen das Thema Klima, das ist ja keine Modeerscheinung, sondern das Thema Klima ist weiterhin wichtig. Wir müssen alle daran arbeiten, dass wir das Klima verbessern und was wir dafür tun können. Wir haben zum einen einen Climate Environment Fund, den wir bereits 2008 aufgelegt haben. Und Sie wissen ja, es heißt ja E, S und G. Das E ist ja Environment, also die Umwelt, da kommt das Thema Klima natürlich rein oder auch Umweltverschmutzung. Dann kommt das S in ESG für Soziales und dann kommt das G für Governance. Und wir haben jetzt einen zweiten Fonds aufgelegt vor knapp 2 Jahren. Das ist der Global Climate and Social Impact Fund. Wie der Name schon sagt, wir möchten etwas tun, dass das Klima besser wird. Die Unternehmen belohnen, die eben dazu beitragen, dass das Klima besser wird. Energieeffizienz zum Beispiel betreiben oder saubere Energie produzieren oder im Bereich Recycling sind, Umwelt, aber eben auch Social Impact haben, eben auch soziale Komponente ganz wichtig ist. Das kann man das gleiche Unternehmen sein, das kann sowohl umweltzuträglich sein, Unternehmen, und auch sozial zuträglich. Ja?
Ist es denn eher die gängige Regel, dass die Unternehmen, die sozial sind, auch sich im ökologischen Bereich gut bewegen? Oder ist es eher so, dass man sagen würde, es gibt dann eher dieses Entweder-Oder?
Ja, das ist ein bisschen das Thema auch dann Governance. Das G in ESG ist immer, wie wird Unternehmen geführt? Also wie geht Unternehmen mit Mitarbeitern um, mit Kunden, mit Aktionären? Es ist wirklich so, dass Unternehmen, die gute Governance haben, meistens auch stärker sind im Bereich E oder im Bereich auch Sozial. Also Unternehmen, was keine gute Governance hat, ist auch meistens kein gutes Unternehmen im Bereich von Umwelt, von E oder von S für Sozial. Da kann man schon so ein bisschen grob hier schon sagen, ja. Aber muss jedes Unternehmen, das machen wir auch sehr akribisch, wir haben über 13.000 Unternehmen in unserer Datenbank, die wir selber prüfen, immer wieder neu prüfen. Und man muss natürlich auch beachten, aus welcher Branche kommt ein Unternehmen. Welche E, S und G-Aspekte sind jetzt wirklich relevant für ein Unternehmen? Also nehmen wir mal an, wir haben ein Industrieunternehmen und das spendet jetzt mal ein paar hunderttausend für einen Kindergarten. Ja, das wäre sozial natürlich sehr schön, aber wichtiger wäre doch eigentlich zu schauen, wie schaut es im anderen Bereich mein Unternehmen dementsprechend aus. Also muss man schauen, welche Daten sind wirklich relevant.
Und aber es ist doch durchaus so, dass es immer mehr gibt, die da in das Portfolio mit aufgenommen werden können, oder? Ich meine, wir kennen es jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja? Also Sie haben den Prozess, der jetzt auch entstanden ist, ja auch mitverfolgen dürfen, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Was für ein Gefühl haben Sie da? Ist es so, dass man halt sagt, da bewegen sich jetzt mehr rein, oder ist es eher so, dass sich da mehrere dann versuchen, eine bessere Berichterstattung zu geben, damit man nichts verändern muss?
Ja, also wie gesagt, wir haben eine ganz klare Richtlinie bei unserer ESG-Unternehmen mit BA, die wir investieren dürfen, und sie dürfen wir nicht. Und diese Kriterien würden wir uns sogar noch verschärft die letzten paar Jahre. Zum Beispiel haben wir die Kulanz zum Beispiel bei Kohle oder bei Gas nach unten gesetzt. Wir wollen immer weniger. Wir wollen ja mit unseren Fonds auch dekarbonisieren, sprich für weniger Schadstoffe und Ausstoßstoffe eben auch dementsprechend sorgen. Natürlich, wenn sich die Unternehmen haben auch verstanden, dass sie eigentlich dann das Geld der Aktionäre bekommen, wenn sie auch wirklich E, S und G sehr stark sind dementsprechend. Das Universum wird schon mit der Zeit größer. Das will der Engagement Fund ja auch erreichen. Wir wollen ja aktiv dazu beitragen, dass mehr Unternehmen gut in E, S und G sind, aber trotzdem haben wir sehr starke Kriterien und auch Barrieren, bevor wir investieren dürfen. Einfach nur sagen, es gibt mehr Unternehmen, die investierbar sind, ist nur die halbe Wahrheit.
Okay. Eine weitere Frage ist natürlich immer, das kann ich Ihnen jetzt natürlich glauben, aber beweisen Sie das denn auch irgendwie? Also ist es so, dass man das irgendwo auch nachlesen kann?
Ja, also das Einfachste, was Sie machen können, ist, Sie gehen auf die Webseite von TS Management Deutschland und gehen in den Bereich ESG, und da werden Sie sehen, dass wir sehr, sehr transparent sind. Wir haben zum Beispiel eine Nachhaltigkeitspolitik, die Sie nachlesen können, auch auf Deutsch, was wir da genau machen, wie unser Prozess ausschaut, wie unsere Kriterien sind. Sie finden zu jedem Fonds in dem normalen monatlichen Factsheet immer auch ein ESG-Reporting. Sie finden auf der Webseite auch ein Reporting darüber, wie wir auch abgestimmt haben. Ich habe von Voting, Active Ownership gesprochen. Sie finden Reports transparent dazu, wo wir eben auch Engagement gemacht haben. Also man kann sagen, tu Gutes und sprich darüber, weil, wie Sie schon sagen, ist auch wichtig, das Ganze transparent auch offen zu legen, dass Sie es als Berater auch der Kunde eben auch nachvollziehen kann. Also ich sage immer, walk the talk.
So wie wir jetzt ja heute auch intensiv dann darüber sprechen, das ist eine sehr gute Sache. Also aus unserer Wahrnehmung ganz klar, also das Thema Transparenz steht am Anfang von der gesamten ESG-Betrachtung, weil ansonsten ist es dann so ein bisschen dahergeredet und hat dann wenig Substanz.
Das stimmt.
Ja gut, also das finde ich alles sehr, sehr spannend. Was sind denn so, wir haben es ja über verschiedene Sachen dann auch gesprochen. Also wir haben über globale Investments gesprochen, über thematische, aber Sie sind ja auch regional unterwegs. Ne? Ja, das heißt, Es gibt ja da auch irgendwie zum Beispiel im nordischen Bereich und was sind dann noch so die Spezialitäten, die vielleicht nur der macht, was andere nicht so häufig machen?
Also mal abgesehen jetzt von dem Thema Nachhaltigkeit, was einfach zur DNA von Nordea gehört. Ich habe schon davon gesprochen, dass ihr seit 2007 angefangen, nachhaltig zu investieren. Gibt es ein paar Spezialthemen, die typisch nordisch sind. Das eine sind Pfandbriefe. Einmal die dänischen Pfandbriefe, also das sind Anleihen, hypothekenbesicherte Anleihen, sind eigentlich die sicherste Anleihenklasse, die es gibt. Das haben wir einmal speziell für Dänemark. Wir haben das aber auch auf europäischer Ebene, also wo wir eben hypothekensichere Pfandbriefe eben auch aus verschiedenen anderen europäischen Ländern eben dem auch kaufen können. Das ist ein Angebot. In dem Bereich gibt es nicht viele Mitbewerber, die eben auch Covered Bonds, wie man sagt im Englischen, eben auch anbieten können, auch mit der Historie und natürlich auch wieder hier das Thema Expertise und Team und Prozess natürlich auch anbieten können. Das ist ein Punkt. Und neben dem Thema Nachhaltigkeit und Covered Bonds, Pfandbriefe, gibt es noch einen dritten Aspekt, für den nur der eigentlich sehr bekannt ist. Es ist im Bereich von Multi-Asset, also wenn man über verschiedene Anlageklassen hinweg anlegt. Wir haben einmal den Stable Return. Der Fonds soll eben stabile Erträge liefern. Und daneben haben wir noch drei Strategien, die nennen sich Alpha. Alpha soll einfach sagen, dass der Fonds eben eine Outperformance erzielen kann. Es gibt ein
Outperformance, ne? Also im Endeffekt, man vergleicht sich ja mit einem Vergleichsindex, richtig, mit der Benchmark, genau. Und dann betreibt man dazu eine sogenannte Outperformance, dass man halt darüber hinausgehen kann. Das ist ja der Grund, warum man aktive Fondsmanager nutzt. Ne? Heutzutage ist die Diskussion ja sehr, sehr groß, dass man sagt, ja, warum soll man einem Fondsmanager Geld in den Rachen reinschmeißen? Wir sagen, damit auch wirklich nachhaltig passiert, ne, muss man das entsprechend dann auch tun. Und bei Ihnen ist es auch so, ne, dass Sie halt nicht nur dieses Active Ownership, sondern eben eigentlich nur aktive Investments dann betreiben, oder?
Genau, wir sind ein Haus, das wirklich auf die Einzelwerte schaut. Ja, und wirklich, man nennt es Stockpicking betreibt, und zwar fundamental begründet. Das war schon immer so da gewesen. Und jetzt im Bereich der nachhaltigen Fonds, die wir anbieten, ist eine ganz große Palette. Mittlerweile in fast allen Assetklassen und Vermögensanlageklassen und Regionen sind wir vertreten. Wir haben gesagt, okay, wir erweitern diese Fundamentalanalyse, wo man zum Beispiel nach Bewertung schaut, nach den Bilanzen schaut, um diese E, S und G-Kriterien. Das heißt, unsere Nachhaltigkeitsfonds oder der Prozess dahin ist eine Weiterentwicklung von dem fundamentalen Zug, was wir vorher auch schon gemacht haben. Immer fundamental. Einzelwerte werden immer ausgewählt.
Mhm. Ne, das ist jetzt natürlich noch diese vermeintlich alte Denkweise, dass man sagt, die Fundamentaldaten sind einfach nur Finanzkennziffern. Ne? Also wenn man jetzt in so eine sogenannte Fundamentalanalyse macht von Aktien, geht es da leider noch nicht nur auch um Nachhaltigkeit, sondern vor allen Dingen um Zahlen. Und dementsprechend diese ESG-Erweiterung dann dieses so ein bisschen Seele in das Investment reinpacken.
Herr Abmach, ich vergleiche es mal ganz gerne mit dem Eisberg. Wir wissen alle, vom Eisberg sieht man, glaube ich, nur ein Zipfel oder also einen ganz kleinen Teil eben nur über Wasser, das ist das Offensichtliche. Das sind für mich, sage ich mal, diese alten Fundamentaldaten, wo man nach Chancen und Risiken schaut natürlich, also Finanzkennzahlen, wie Sie es gerade genannt haben. Und wir wissen alle, dass der größte Bereich des Eisberges unter Wasser liegt, erstmal nicht so evident und offensichtlich ist. Und das sind für mich eben die Kriterien im Bereich E, S und G, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, Governance, weil da liegen auch Chancen, aber auch Risiken. Man soll darauf achten, welche Unternehmen sind da sehr gut aufgestellt, haben also Möglichkeiten, besser zu performen als Unternehmen, die eben E, S und G schwach sind. Aber wo sind auch die Risiken? Weil Nachhaltigkeit oder Nicht-Nachhaltigkeit kann auch ein Risiko sein. Ich nehme ein ganz kurzes Beispiel. Governance heißt ja Unternehmensführung. Es gibt ein Unternehmen aus Dornach bei München, die haben Zahlservice angeboten, die haben eine sehr schlechte Governance gehabt und wer da investiert war, der hat gemerkt, wie eben dieses betrügerische fast schon Governance eben auch nach hinten losgehen kann. Und wenn man eben aber auf Governance schaut, als Kriterium bei der Titelauswahl, kann man auch solche Stolpersteine vermeiden.
Mhm. Also ich habe witzigerweise mit einem Arbeitskollegen, während das gefallen ist um 99% an einem Tag, das war im Dienstag, soweit ich weiß, dann gesessen. Also von daher, Verbrechen lohnt sich mittlerweile immer weniger, weil es eben dann doch irgendwie auch aufgedeckt wird. Ne? Ja. Das heißt, durch viel mehr Datenlage und auch das Datenmaterial an sich wird immer besser, wenn man es dann eben gut auswerten kann mit eigenen Experten. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, weil jetzt aktuell könnte es ja auch zum Problem werden, wenn man es nicht macht, wenn man die Datenlage sich von Ratingagentur holt. wird gemunkelt, dass es ja eher mal auf Schätzwerten dann beruhen kann. Deswegen schadet es ja nicht, wenn man jemanden wie Sie hat, wo die Leute dann wirklich auch in den Dialog eintreten.
Also wir legen ja natürlich sehr viel Wert bei der Titelauswahl auf die Unternehmensbesuche. Also wir sind ja im Dialog mit den Unternehmen. Engagement haben wir schon vorhin angesprochen. Wir kennen die Unternehmen, in die wir investieren. Und wenn wir gerade im Bereich Nachhaltigkeit noch Daten brauchen, dann gibt es verschiedene Anbieter, wo wir dann eben die Rohdaten einkaufen. Nicht Bewertungen von irgendwelchen Agenturen, sondern unsere Route und unser eigenes Bild machen, wie ist ein Unternehmen nach E, S und G wirklich aufgestellt. Und wie gesagt, das sind Risiken, können aber auch Chancen sein. Ein Unternehmen, was zum Beispiel bei einer Umwelttechnologie führend ist, ja, wird wahrscheinlich Stückel besser wachsen können in den nächsten Jahren als eines, was hinten dran ist und einfach noch sehr viel raucht und sehr viel Ruß dementsprechend. Ja, weil die Investoren schauen drauf und das will die EU ja auch erreichen. Mit diesem Thema Nachhaltigkeit möchte man ja, dass Geschäftstätigkeiten, also sprich Unternehmen, die nachhaltig, so wie es die EU definiert hat, eben arbeiten, belohnt werden, dass da das Geld auch hingeht, weil dieser Übergang zu einer ESG-Welt, zu einer nachhaltigeren Welt, der muss ja irgendwie finanziert werden und der Finanzmarkt kann da sehr viel beitragen. Das ist das Ziel von der EU, eben klar zu sagen, welche Fonds sind nachhaltig, das sind meine Kriterien. Der Kunde muss ja dann jetzt auch gefragt werden in der Beratung, ob er nachhaltige Präferenzen hat und wenn der Kunde sagt, ja, dann soll er auch eben auch nachhaltige Fonds bekommen und darum geht es wirklich darum, diese Nachhaltigkeit, diesen Übergang auch zu finanzieren.
Also von daher haben wir ein bisschen was vor uns noch,
ja.
Vielleicht, aber dann jetzt auch so ein kleiner Ausblick, auch mit Blick auf die Uhr, worauf können wir denn uns jetzt noch freuen? Also was sind so die Sachen, wo Sie jetzt so in diesem Jahr darauf hinarbeiten? Momentan haben wir in der Vergangenheit, also wir sind jetzt ja Mitte 2022 mit einem schwierigen letzten Quartal und einem schwierigen ersten Quartal diesen Jahres. Was sind so die Sachen, worauf wir uns jetzt freuen? Wir haben jetzt ein bisschen Aufwärtstrend
gehabt. Ja.
Wohin geht's?
Ich meine, wir haben natürlich einige Damen, die über uns nach wie vor schweben. Natürlich ganz klar, um sich der Ukraine kriegt, also für uns irgendwann in den Märkten führt. Das Thema Inflation, also Preissteigerung, die natürlich auch auf die Energiepreise oder Lebensmittelpreise drücken. Auch da wird das Thema Energieeffizienz ist momentan sehr akut geworden. Unternehmen, die arbeiten können, sind momentan besser aufgestellt als die, die eben sehr viel Energie verbrauchen. Und die Frage ist natürlich immer, wie viel von diesen bekannten Faktoren, ich gerade genannt habe, oder Zinserhöhungen sind schon eingepreist, wie viele nicht und was macht jetzt momentan Sinn? Und neben dem Thema Nachhaltigkeit, was ein dauerhaftes Thema für uns ist, ist momentan vielleicht das Thema Dekorrelation sehr interessant. Also wie kann ich denn auch investieren von den klassischen Anleihemärkten oder Aktienmärkten weg, weil die sind ja beide im Gleichklang sag ich mal, gesunken, werden weiterhin belastet. Da gibt es eben diese Alpha-Strategien, von denen ich vorhin gesprochen habe, die eben sehr breit gestreut anlegen und in Risikoprämien investieren, die nicht so stark korrelieren mit den klassischen Märkten. Oder wenn man sagt, ja, ich glaube natürlich weiter an die Aktien. Eine Aktie ist ein sehr sinnvolles Investment. Welche nehme ich da? Welche Branchen? Wir haben eine Strategie, die heißt Stable Equities, also stabile Aktien. Das ist ein globaler Fonds, das sind typischerweise Unternehmen, die eine sehr starke Preissetzungsmacht haben, die auch in verschiedenen Marktphasen beständig sein können. Also es sind meistens große Firmen. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Portfolio. Coca-Cola könnte zum Beispiel enthalten sein, weil Coca-Cola hat eine Preissetzungsmacht. Wenn es die Coca-Cola-Flasche statt 1,80 Euro, 1,90 Euro kostet, würden Sie sie trotzdem kaufen. Und es ist ein Alltagsgegenstand, den Coca-Cola vertreibt. Das sind so typische stabile Unternehmen, die auch in den jetzt schwierigen Marktumgebungen mit Zinssteigerung, mit höheren Energiekosten und so weiter eben die Möglichkeit haben, dass es immer noch jeden Tag gebraucht wird. Es sind sehr viele Konsumgüter mit dabei natürlich auch, ja, und auch Preissetzungsmacht haben und eben auch weiter ihre Gewinnmargen und auch ihren Cashflow oder auch die Dividende, die wichtig sind, weiter zahlen können.
Das bedeutet, man hat bei Nordea nicht nur diesen Nachhaltigkeitsansatz, sondern da, was eben auch nicht so häufig ist, eben verschiedene Assetklassen, in die man investieren kann, was natürlich auch eine echte Bank ist, wenn man im Endeffekt breit sich aufstellen möchte. Ich meine, wir sind jetzt natürlich unabhängiger Dienstleister und haben die Möglichkeit theoretisch auch, aber es ist halt so, dass es natürlich spannend, dann in jedem dieser Assetklassen auch diese ESG-Kriterien mit integriert zu haben als Grundlage. Und wir stehen eben auch ganz klar auf dem Standpunkt, dass unternehmerische Seriosität nicht bei den Aktien aufhört, sondern eben auch beim Investor selbst dann eben weitergeht. Von daher bin ich sehr dankbar dafür, dass wir uns heute so schön ausgetauscht haben. Ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg bei Dekarbonisierung und bei all den schönen Sachen, die die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bedanke mich dafür, dass Sie heute hier waren.
Ja, vielen Dank, Herr Achenbach. Und ich wünsche Ihnen und natürlich auch Ihren Zuhörern ein erfolgreiches Händchen, gute Investments auch in den nächsten Monaten. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass ich hier die Gelegenheit hatte, Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank.